Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Kaum zu glauben, aber heute ist schon wieder Staffelfinale bei Die letzte Flasche. Für die 30. Folge bin ich extra nach Hamburg gefahren, denn hier lebt und arbeitet mein heutiger Gast. Einer, der sich wie kaum ein anderer dem Spaß am Weingenuss verschrieben hat und damit in der für mich oft viel zu ernsten Weinblase, Weinwelt ein echter Leuchtturm ist. Mit Wein am Limit hat Henrik Thoma seit 2012 seinen eigenen Vinotainment-Kanal auf YouTube. Das heißt, er hat schon Wein-Content mit Bewegtbild produziert, als die heutigen Wein-Influencer noch in der Grundschule saßen oder in die Windeln gekackt haben. Inzwischen ist Wein am Limit aber auch ein erfolgreicher Online-Weinhandel. Man kann Henrik damit völlig zu Recht als Pionier im Bereich digitales Weinmarketing und soziale Medien bezeichnen. Wie das alles angefangen hat, was alles draus geworden ist und wo das alles noch hinführen wird, darüber sprechen wir gleich. Erst einmal aber super, dass du heute Zeit für mich hast, lieber Henrik. Herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Ja, schön hier sein zu dürfen, lieber Clemens. Freue mich sehr auf das Gespräch.
Heute ist dein erster Arbeitstag nach den Sommerferien. Wie erholt bist du?
Ganz entspannt. Also es geht echt gut los.
Kannst du verraten, wo du warst im Urlaub?
Ja, ich war hier in Hamburg, Schleswig-Holstein. Ich habe auch ein bisschen Detox gemacht, mal eine Fastenkur und ansonsten viel auf dem Land. Und wir haben rund um Hamburg schöne Seen und da kann man schön schwimmen gehen. Und das entspannt einen sowieso mehr als der ganze Reisestress, den man sich sonst so antut.
Absolut. Ist Urlaub auch für dich eine Zeit für Digital Detox?
Nee, das leider nicht. Das würde ich mir wünschen. Dafür ist das Geschäft oder das, was ich mache, zu kleinteilig, zu persönlich. Aber das habe ich auch nie richtig als Arbeit empfunden. Und von daher macht mir das eigentlich Spaß. Und wenn ich wirklich was nicht will, dann lege ich das Handy auch mal weg.
Ist Urlaub auch eine besondere Zeit zum Genießen für dich?
Ja, auf alle Fälle. Für Weingenuss, glaube ich, steht irgendwie so eine gewisse Ruhe, die man mit sich selbst mal oder Zeit mit sich selbst auch zu verbringen oder mit seinen Liebsten oder seiner Lieben. Das ist schon ganz wichtig dabei.
Ja, Zeit auch zu kochen zum Beispiel.
Absolut. Kochen, einfach mal auch. Wein ist ja wirklich, wenn er interessant ist, meistens nicht in einem Schluck erkannt, sondern muss man sich wirklich ertrinken, erarbeiten und naja, man hat ja auch eine limitierte Laufleistung, also mit anderen Worten, man kann sich ja nicht 20 Flaschen da reinlöten in der Woche, auch wenn ich es gerne täte.
Aber im Urlaub nimmst du dir dann Zeit so fürs Kochen oder kocht bei dir jemand anders? Wie ist es bei euch mit dem Kochen?
Ich habe Koch gelernt und ja. Also meine Frau Bianca, die ja auch Partnerin hier ist bei Wein am Limit, kann sehr, sehr gut kochen und ich muss meistens immer die schwierigeren Sachen machen.
Was heißt das?
Ja, mit Rezept oder so.
Achso, die kocht so intuitiv, ohne.
Also zum Beispiel, sie liebt es, wenn ich Pasta koche. Und ich mag es total gerne, wenn sie südamerikanisch kocht.
Aber Pasta dann nach Rezept? Weil es ist ja eigentlich so viel zu machen. Bevor wir das vertiefen, wird es Zeit, dass wir was ins Glas bekommen. Bei Die letzte Flasche bringen die Gäste ja die Getränke mit. Eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, was du ausgesucht hast.
Der Wein steht ja vor dir im Glas.
Ja, der wurde eben schon eingeschenkt, aber verdeckt.
Du liebst ja auch die Blindprobe.
So ist es.
Warum?
Ja, weil das der halbe Spaß für mich ist am Weintrinken. Ja, also einfach reinzuriechen, zu überlegen, vielleicht auch auf eine falsche Spur zu kommen, dann die Kurve wieder zu kriegen, das finde ich super.
Ja, es ist ein Thrill dabei.
Absolut.
Ich finde, man lernt sich selbst dabei ganz gut kennen und ich lerne auch andere Menschen ganz gut kennen. Es gibt ja Leute, die unfassbar verbissen sind, wenn es um Blindproben geht, die unbedingt Recht haben wollen. Und wenn sie dann einen Fail haben, ja, muss ich ein bisschen grinsen.
Ja, aber ich habe ja gesagt, du nimmst es ja alles nicht so, also du nimmst es schon ernst, aber nicht so bierernst, ne?
Ich finde, man sollte sich selbst nicht so ernst nehmen. Ja. Und was ich auch immer so in der Weinbranche, also jetzt sind wir gerade weg vom Wein, aber was mich in der Weinbranche eigentlich auch immer abgeturnt hat, war immer irgendwelche Leute, die einem zu sagen oder die meinten, einem sagen zu müssen, wie was zu laufen hat. Ich finde, das muss jeder für sich selbst irgendwie erstmal rausfinden. Wenn man seine Ambitionen entsprechend hoch treibt, dann wird man natürlich irgendwann zum Nerd, muss man aber nicht. Wichtig ist immer Spaß im Glas.
So ist es. Jetzt riechen wir, jetzt gucken wir erstmal rein. Ja, ist so Honig. Honiggelb, ne? Also richtig golden, würde ich sagen.
Genau,
ne?
Richtig kräftige, sehr intensive, leuchtende Farbe.
Ja.
Was ich total spannend finde hier ist, vielleicht siehst du es auch, ich weiß nicht, ob es an meinen Wasserflaschen liegt, die da auf dem, die grünen Wasserflaschen, die ich da im Hintergrund habe, aber er hat so leicht noch grünliche Reflexe, was immer ein gutes Zeichen ist. Denn wenn die Weine so ganz, ganz gülden sind und schon fast ins Orangene oder Bronzene reingehen, dann war es das meistens. Und deswegen war ich auch ziemlich gespannt auf diesen Wein, weil es ist wirklich meine letzte Flasche.
Cool. Ja, und
meine allerletzte.
Die allerletzte und auch wahrscheinlich schon ein bisschen gereifter, weil der Korken auch sich schon verabschiedet hat beim Öffnen.
Ja, das war leider eine Unachtsamkeit von mir, aber das ist auch, die Korken werden irgendwann mal porös. Und ich glaube, dass die Korkenqualität heute teilweise nicht ganz so gut ist mehr. Also die halten nicht so lange wie die noch vor 30, 40 Jahren.
Okay.
Was sieht man denn noch an der Farbe? Also sorry, wenn ich
jetzt
ich das mal gerade um. Also ich finde ja immer, das Schwenken macht ja Sinn. Nicht nur, dass Luft reinkommt, sondern ich finde auch, man kann immer die Textur sehen.
Ja, man sieht schon Glycerin, ne? Also das ist schon was, was jetzt nicht 8% Müsselchen ist oder so, ne? Sondern da ist schon ordentlich Stoff hinter.
Ja, man hat ja immer diesen fetten Rand, der da so oben wie so Olivenöl über den Wein wabbert. Und der ist relativ dick hier, ne?
Ja, das sind jetzt keine Kirchenfenster, aber so Tendenz dazu, ne? Also, es, ja, doch.
Mhm. Ja, auf jeden Fall eine hohe Viskosität. Eine
hohe Viskosität.
Sehr, sehr kräftig, sehr golden, sehr intensiv. Trotzdem mit einer schönen Frische noch oder Reflexen, grünen Reflexen.
Ja.
Okay.
Interessante Nase.
Wo trägt dich das hin?
Ja,
ich finde ja immer, das ist der spannendste Moment. Das ist so, wie wenn man jemanden kennenlernt.
Das trägt mich nach Frankreich oder irgendwo weiter nach ans Mittelmeer.
Ja, finde ich super, die Interpretation.
Ja.
Wie kommst du da drauf, dass dich das ans Mittelmeer trägt? Also wir sehen
ja
in der Weinbranche
in
Bildern,
genau.
Aber wir holen die Assoziation, holen wir aus unserem tiefsten Innern.
Also das ist für mich schon sowas, das auch so eine Salzigkeit schon, also schon in der Nase, so eine Jodigkeit irgendwie mitbringt. Ja?
Absolut.
Ohne jetzt das reingeschmeckt zu haben, aber das riecht jetzt überhaupt nicht nach Rheinhessen oder Pfalz oder so, ne? Nichts in Deutschland eigentlich. Wahrscheinlich ist es
also, toll. Man merkt auf jeden Fall, der hat Power, ne? Der
absolut. Hat es richtig Sonne gekriegt. Mhm. Klar, das war einem jetzt auch schon vom Gucken klar.
Ich finde so, also was ich so kriege, ist so dieses so Toffee, Mandel, geröst oder zerlassene Butter.
Ja, was so Scotchiges, ne?
Scotch,
so ein
bisschen, genau. Was ich auch toll finde, ist, ich kriege Kräuter mit.
Mhm. Das würde mich. Habe ich ganz am Anfang auch gedacht, so diese südfranzösischen Kräuter. Mhm.
Und ich finde, der Wein ist einfach, der steht so geil da, muss ich sagen.
Ja.
Ich bin so happy. Und ich hatte gedacht, oh, als ich den Kork schon sah, wenn der so bröselt, hoffentlich hat er keinen Kork.
Mhm.
Aber der hat Gott sei Dank keinen Kork. Der ist ganz klar, ist präzise. Klar ist er im Holz ausgebaut. Ne? Das sind ja die ganzen
diese Röstaromen, die wir da haben.
In der sekundären und so angehend tertiären Auflösung.
Ja.
Das heißt also, hat sich schon schön entwickelt.
Hat schon ein Weilchen gelegen, diese Flasche.
Honig, Weinbergspfirsich, Nektarine.
Ich wollte sagen, es kommen nämlich auch gelbe Früchte. Ne? Die sind schon auch da.
Also ich finde unfassbar viel in diesem Wein. Der hat der ist ja nicht karaffiert, den haben wir jetzt gerade sozusagen in die Flasche. So einen würde ich gerne
ins Glas rein, ne? Ja.
Mal über 1-2 Stunden beobachten. Da sind wir wieder beim Thema Urlaub.
Ja.
Wenn ich jetzt Urlaub hätte, dann würde ich das über den ganzen Tag oder zumindest
und am nächsten Tag noch.
Am nächsten Tag weiter
trinken. Das finde ich auch super spannend.
Genau.
Einfach Sachen in den Kühlschrank stellen, nächsten Tag nochmal aufmachen. Ne? Ein bisschen die Luft rausziehen, wenn man kann. So, dürfen wir mal probieren.
Schmeckt schon wieder.
Wow. Sehr ordentlich Frucht.
Frucht ist da also, sehr intensiv.
Ja,
man merkt den Alkohol. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Er könnte weniger Alkohol haben. Dadurch, aber es ist ja auch eigentlich ein Wein, den ich eher zu einem Essen sehe. Gut, kann man so auch trinken. Hat so einen meditativen Charakter. Aber
Meditation
was
Wine.
Bitte?
Meditation Wine.
Ja, genau. Was mich aber total fasziniert, ist diese schöne Säure. die hält den irgendwie so ein bisschen in Schach, den Alkohol, ja, und auch den Body. Ja. Der hat ja, ist ja auch jetzt schon einen cremigen Aggregatzustand, ja, auf der Zunge. Ja. Bleibt sehr lang.
Aber es vibriert noch so ein bisschen durch die Säure, ne? Das ist schwebt, genau, so ein bisschen. Das ist
gibt,
toll.
Gibt eine richtig tolle Länge. Die Säure ist ja, ja, weil die Deutschen, wenn die nur Säure hören, die meisten, ja, oh, keine, ja, Säure, ich habe, ja, Angst vor der Säure. Säure braucht man aber, damit die, ja, Frische bleibt.
Gerade über die Zeit.
Ja. Ne? Naja. Ist auch echt ein Element, was im Wein ja immer gleich bleibt, habe ich mal gelernt von einem Winzer. Also während sich viele Sachen im Wein ja verändern, mhm, die Reife, mhm, Säure ist so ein bisschen wie der Grundcharakter, mhm, den man hat, als, mhm, Kind schon bekommen oder von seinen Eltern geerbt, sozusagen die DNA. Und die Säure bleibt eigentlich immer als Wert dem Wein erhalten. Die kann sich nicht verändern, aber alles drumherum verändert sich. Und deswegen schmeckt auch alles drumherum immer ein bisschen anders. Also die Säure ist sozusagen der Elder Statesman im Wein.
Ja, oder so, dass wirklich das hinten die Wirbelsäule, ne? Wenn die rausmacht, ist sowieso tot. Also wenn die weg wäre, aber ohne die geht's halt nicht. Ja. Was ist das?
Ich löse jederzeit auf.
Ja.
Das ist ja immer so ein bisschen das Gemeine bei einer Blindprobe. Wenn man das Herrschaftswissen hat, dann hat man ja mal kurzzeitig so ein bisschen das Gefühl, einmal König von Deutschland zu sein.
Ja. Das fühlt sich doch gut an, oder?
Ja, so dieses Herrschaftswissen zu sehen, woran der andere verzweifelt, ja, oder beziehungsweise wo er auch recht hat. Und ich freue mich, ja, immer total über Menschen. Und das sehe ich jetzt schon an dir. Das macht mir richtig viel Freude. Deine Einschätzung war zwar falsch, aber sie ist völlig richtig, weil sie den Charakter des Weines völlig richtig beschreibt.
Man kann ja nur immer an Dingen das vergleichen, die man schon mal probiert hat und die, genau, die man kennt in seinem oder in seinem Geruchsgedächtnis und Geschmacksgedächtnis, mhm, abgespeichert hat, und dann kommt man halt auf Fährten, ne, auf falsche Fährten.
Ja. Das ist wie so ein kleiner Baum, der so Verästelungen, mhm, hat, und, mhm, wenn man einmal bei diesem Baum den falschen Ast genommen, ja, hat, dann ist man auch auf der völlig falschen Richtung. Soll ich schon mal auflesen?
Ja, lass mich doch nochmal, wenn du sagst, es ist völlig falsch mit Frankreich, ist denn auch Mittelmeer völlig falsch? Ja, ja. Dann vielleicht
Wobei vor das passt, alles sehr, sehr gut.
Ja, Portugal, Griechenland, so in diese Richtung, was?
Ja, das ist ja auch Mittelmeer, im erweiterten Sinne.
Ja, ja.
Portugal wäre Atlantik, aber
ja, ist es nicht. Nee? Spanien, nee, auch nicht. Nee.
Du musst weiter weg, du musst viel weiter weg.
Okay.
Richtig weit weg sogar.
Okay.
Also Long Haul Flight.
Okay, Australien.
Nee. In Australien gibt es also diese
Kombination. Also das schmeckt für mich auch nicht nach Australien.
Nee.
Ich bin lost, du hast geschafft.
Okay.
Bitte lösen Sie.
Also es ist Übersee. Es ist ein Wein aus Südafrika.
Ah, cool.
Und mit einem Winzer, mit dem ich auch freundschaftlich viel verbindet, aber der mich auch damals sehr inspiriert hat, heute Wein am Limit zu machen, ist Ibn Sadi. Das ist Ibn Sadi ist heute eine, ja, Lichtgestalt, Gamechanger für den südafrikanischen Weinbau, der eben sehr viel Wert darauf gelegt hat, einen mediterranen Ausdruck seiner Weine herzubekommen. Also von daher passt das, mhm, sehr, sehr gut. Allerdings sind die Sorten natürlich hier nicht alle mediterran, nee, denn in Südafrika ist der Chenin Blanc natürlich die, genau, die wichtigste Sorte. Aber Viognier ist mit drin, damals Grenache Blanc und aber auch Chardonnay. Also in der Kombination total ungewöhnlich.
Krass, ja.
Und trotzdem erinnert mich es total an Mittelmeer. Kräuter, Garrigue.
Diese Garrigue, genau.
Macchia in Italien.
Ja. Und sogar auch so ein leicht flintstonige, das leicht Feuersteiniges hat der ja, nämlich auch.
Steinigen, kargen Charakter,
ja,
und auch die Säure, die gibt hier so einen linearen, frischen Geschmack rein. Und der Boden hier im Swartland, wir sind im nördlichen Teil von Südafrika, das ist in erster Linie Granit. Aber es gibt auch viele alluviale Böden, also Gravelböden, also mit anderen Worten, es ist eine Vielzahl an Böden. Klima hier ist eigentlich eher heiß und warm, mhm, aber mit kalten Nächten. Und das, mhm, glaube ich, hält die Frische. Und der Referenzwein in Europa, den ich hierfür hätte, ist einer, den ich auch sehr liebe und der auch sehr gut reifen kann, ist der Domaine de Trévalon, ein berühmter Wein aus Südfrankreich, für den die Leute ziemlich viel Geld bezahlen. So ich mal so zwischen 100 bis 300 Euro pro Flasche, je nach Jahrgang. Palladius war der erste Jahrgang 2004. Der schmeckte allerdings nicht gut, fand ich nicht so gelungen, das Debüt. 2005 habe ich leider nicht mehr und 2006 ist das, was ich noch habe.
Die letzte Flasche.
Und ich bin froh, dass wir die heute trinken. Der Wein zeigt sich jetzt in einer sehr guten Verfassung. Aber auf der anderen Seite sage ich mir auch immer, wow, 10, 20 Jahre Also 20 weiß ich nicht. Aber ja. Ich würde sagen, er schafft noch 10 bei entsprechend guter Lagerung. Und welche Weißweine auf der Welt können das? Ja.
Was magst du an dem besonders? Oder ist es diese persönliche Verbindung, die du hast, dass das für dich so ein Herzenswein ist?
Also ich glaube, ein Fachmann sollte zwischen beiden unterscheiden können. Mhm. Ich mag den Menschen natürlich, aber ich finde diesen Wein, er ist grandios, weil er einzigartig ist. Er hat total viel Charakter. Er ist nach über 15 Jahren oder 17 Jahren sogar der Lagerung immer noch nicht ganz angekommen, da wo er sein soll. Und das zeigt mir, dass der Mensch, der diesen Wein gemacht hat, eine unfassbar hohe Ambition gehabt haben muss, damals schon.
Und war das 2006, also du hast gesagt, 2004 hat er den ersten davon gemacht, waren das dann junge Anlagen, hat er da ganz neu angefangen oder hat er irgendwas übernommen, ist das eine alte Anlage, die er dann aufgekauft hat, was kam?
Ja, zu dem Zeitpunkt fängt der südafrikanische Wein ja auch erstmal wieder an, so langsam interessant zu werden. Also nach der, was nicht heißen soll, dass die nicht schon auch interessante Sachen zu Zeiten der Apartheid gemacht haben, aber wesentlich monothematischer und auch mit vielen anderen Makeln und Schwierigkeiten behaftet. Aber als das Südafrika ja sozusagen in diese Freiheit entlassen wurde, ist eben auch im Weinbau viel passiert. Die Winzer wurden auf einmal cleverer, die haben viel mehr reflektiert und Iben ist in dieser Generation einer der ersten gewesen, der gesagt hat, wir müssen nicht nur Weine nachmachen auf der Welt, sondern wir müssen unsere eigenen Sachen machen. Mhm. Natürlich kommen die Reben ursprünglich mal aus Europa, aber vor 350 Jahren war das. Und wir müssen unsere eigene DNA finden. Und dann hat er lange in Europa gearbeitet, konnte hier sehen, wie das funktionierte. Und hat das sozusagen mitgenommen dann nach Südafrika und hat gesagt, ich mache jetzt mal was, was sich vorher keiner getraut hat. Und naja, und man hat als Pionier ja sowieso häufig immer das Thema, dass man was anstößt und manchmal nicht die Lorbeeren dafür erntet. Bei ihm ist es Gott sei Dank jetzt so, dass anscheinend eine ganze junge Generation gefolgt ist und das auch verstanden hat und auch umsetzt. Und ich finde das total spannend, weil solche Weine finde ich für Südafrika spannender als noch einen Wein, der so schmeckt wie ein europäischer Wein. Mhm. Hat zwar auch eben Domaine de Trévalon als Referenzwein genommen, aber am Ende kann man sie zwar nebeneinander stellen, man kann sie sogar vergleichen, aber ist jeder für sich ist ein Standalone und das ist eigentlich das Entscheidendere.
Ja, super spannender Wein. Palladius, ist das ein Kunstwort oder?
Ja, es gibt noch einen Bruder zu diesem Wein, der erste Jahrgang von ihm war 2000, also das fängt an mit Columella. Und damit fängt auch die Geschichte von Wein am Limit mehr oder weniger schon an. Und Columella ist sozusagen das rote Gegenstück aus Syrah, damals mit Mourvèdre und Grenache. Heute sind da über 10 Sorten drin, ähnlich wie Châteauneuf du Pape. Bei Palladius sind mittlerweile auch ganz andere Sorten. Und Palladius und Columella waren im alten Rom Schreiber, die über die Entstehung oder über die Herkunft eines Weines sprachen. Das erste Mal in einem geschriebenen Kontext. De Re Rustica ist das Buch von Columella. Palladius hat auch drüber geschrieben, dass die besten Weine halt die sind, die unverfälscht sind. Mhm. Also sicherlich damals im alten Rom wurden die Weine ja auch mit Kräutern, mit allem Möglichen versetzt oder mit allen anderen Geschmäckern. Aber es ging hier eigentlich schon damals um den ersten Gedanken eines Cru, eines Herkunftsweines. Mhm. Dass Weine nach dem Platz, an dem sie gewachsen sind, schmecken sollen. Und das ist, Palladius ist wie gesagt, der kam nach dem Columella. Columella ist bedeutender, aber Palladius ist nicht unbedeutend. Das waren die ersten richtig interessanten Weinschreiber sozusagen.
Steckt viel drin. Also ich würde vorschlagen, wir beobachten den jetzt während unseres Gesprächs einfach und ziehen den uns immer mal wieder raus und riechen wieder rein. Jetzt ist ja auch schon, sind wir auch schon 20 Minuten dabei. Kann man eigentlich auch schon mal gucken, wie er sich weiter geöffnet hat, ne?
Kommt natürlich auch mit der Temperatur. Ne? Ja, dieser Wein, der hat jetzt 14,3 Alkohol, es steht 14,5 auf dem Etikett, würde ich nie über 16, 17 Grad trinken. Aber ich würde ihn auch nicht kalt trinken wollen.
Nee,
braucht eine gewisse Grundtemperatur.
Da macht man sich viel kaputt an Aroma.
Ich finde es total spannend. Jedes Mal, wenn man reinriecht, und das ist auch die Faszination an Wein, es ist ja am Ende, das mit dem Alkohol ist leider ein lässliches Thema. Man hat auch seinen Zweck, aber viel spannender finde ich eigentlich, reinriechen, immer wieder was Neues finden.
Genau.
Ich bin so ein bisschen sentimental manchmal auch. Also natürlich erinnert das an Reisen oder wenn man vor Ort gewesen ist, an die Menschen.
Ja.
All diese Dinge, das spielt ja bei Wein rein. Deswegen ist es auch so ein wunderschönes, emotionales Getränk.
Das ist aber ein Urlaubswein, also wenn man diesen Negativbegriff mal aufbringen kann, im besten Sinne. Ja, einer, der zu Hause immer noch schmeckt. Ne?
Ja, ich würde den mal Raumschiff Enterprise Wein nennen. Also beam me up, Scotty.
Ja.
Du bist auf einmal der Kapitän auf der Brücke drückt und du bist auf einmal in einer anderen Welt wieder.
Lass uns doch mal gucken, wo deine Welt begann. Du bist 1967 in Gütersloh, Westfalen, geboren und auch dort aufgewachsen. Nimm uns mal mit in deine kulinarische Kindheit und Jugend. Wonach schmeckte die?
Sehr bodenständig und sehr häuslich. Also westfälische Küche ist jetzt auch nicht gerade eine der deutschen Hochküchen. Wobei, sie ist eigentlich eine ganz leckere Küche, ist eine bäuerliche Küche. Ja. Also meine Großmutter, die war eine sehr, sehr gute Köchin. Und da habe ich auch, glaube ich, am meisten schon gelernt über Essen, Trinken. Aber das waren dann wirklich Graupensuppe, gekochte Zunge, irgendwelche Pfannkuchen, die es bei uns in der Gegend gibt. Also sie war jetzt nicht besonders, ausgeprägt. Aber bei meiner Großmutter, muss ich schon sagen, da habe ich so einen Bezug gekriegt, so zu diesem regionaltypischen.
Und kommst du so, würdest du sagen, aus einem genussfreudigen Elternhaus oder war Essen eher so Nahrungsaufnahme und die Arbeitskraft wiederherstellen und eine Stulle tut's auch so?
Nicht richtig genussfreudig, aber schon. Also meine Eltern gehören zu der Generation der 60er, die schon reisen oder mich auch mitgenommen haben, dann als Kind Urlaub auf Sardinien oder auf Elba. Das sind so Sachen, die werde ich nie vergessen. Wenn man den Fisch am Strand dann gegrillt bekommt oder den Pulpo und solche Sachen. Das war immer schon klasse, aber so zu Hause wurde jetzt nicht irgendwie groß Wert darauf gelegt. Das waren dann eben diese Urlaubsreisen und das hat man sich dann gegönnt. Das war was Besonderes.
Und Wein?
Wein eigentlich auch gar nicht. Also das war auch hier zu vernachlässigen. Das ging eher über Freunde von meinen Eltern. Insbesondere ein Freund von meinen Eltern, der einen tollen Weinkeller hat, der hat mich dann ja auch eigentlich so ganz früh da reingezogen. Irgendwas ist mit mir passiert, als ich eine Flasche großartigen italienischen Weines trank, wo ich sagte, wow, das interessiert mich. Also, und das ist dann, wenn das so einem früh passiert, mit damals, ich war so 16, 17.
Hat der dann aufgemacht, der Freund von deinen Eltern.
Und eigentlich musste man sagen, man hätte auch Perlen vor die Säue sein können bei mir. Aber es war genau das Gegenteil.
Du hast es ja eben schon erwähnt, du hast dann erstmal eine Kochausbildung gemacht. Wieso?
Oh, das hat viele Gründe. Sagen wir es mal so, ich war auf der Schule auch ein bisschen renitent und irgendwie war man froh. Ich glaube, meine Eltern waren auch froh, dass ich was gefunden hatte, was mir Spaß macht. Ich hatte ein Praktikum gemacht, musste da viel in der Spüle stehen. Trotzdem irgendwie fand ich das toll. Man arbeitete damals ja noch sehr stark so in fast militärisch organisierten Brigaden.
Ja, ich hörte davon, ja.
Kennst du das auch? Hast du das auch erlebt?
Oder? Nee, ich selber nicht, aber schon der ein oder andere Gast hat davon erzählt. Mhm. Nicht immer im Guten, ne? Also schon auch ganz schön autoritär teilweise in der Ausbildung.
Ja, absolut. Also wahrscheinlich, das ist dann so ein bisschen alte Leute sprech, den ich jetzt vor mir lassen. Aber ich war wirklich sehr renitent, aber die haben es geschafft, mich auf Spur zu bringen in der Küche. Und da muss ich sagen, das Kochen ist eine Leidenschaft, weil es ist ein sehr kreativer Beruf und man hat mit tollen Produkten zu tun. Und das ist auch so ein Abend, wenn so ein Service gelaufen ist und man hat richtig viel zu tun gehabt und man geht nach Hause, dann geht man auch zufrieden nach Hause.
Man weiß, was man gemacht hat, was man gekocht hat.
Genau.
Aber irgendwie hast du ja dann die Abbiegung genommen zum Wein, also die Entscheidung, eine Sommelier-Ausbildung zu machen.
Ja, die wurde dann, als ich im Napa Valley war, in Kalifornien, hat sich das nochmal verfestigt, einfach weil das Thema mich eigentlich noch mehr reizte sogar. Also ich habe festgestellt, Wein hat noch eine andere Vielfalt. Ich mochte auch den ganzen Lifestyle drumherum.
Aber bist du da hingegangen zum Kochen dann ins Napa Valley?
Ja, genau.
Hast du nochmal ein Praktikum gemacht? Oder?
Na, ich habe richtig gearbeitet da als Line-Cook. Wir hatten einen ganz tollen Sommelier damals in unserem Betrieb und habe dann angefangen, alle Weingüter zu besuchen, zu verkosten. Ich fand die Geschichten interessant, was dahinter steckt. Und das hat mich mehr oder weniger wie so ein Magnet, so eine Sogwirkung. Und die Vorleistung war eben diese Flasche Wein zu Hause. Dann viele Versuche, die ich würde sagen, in einem ziemlich banalen eher Amateurklasse. Also als junger Mann so, hier, ich weiß jetzt, was Orvieto ist oder ja, ich kenne jetzt Lugana und so. Auf einmal stellt man fest, wow, nee, das ist noch viel, viel mehr.
Unendlich eigentlich. Unendlich. Dann hast du aber das doch in so eine Ausbildungsbahn gelenkt, ne? Du hast dann eine Sommelier-Ausbildung gemacht, ne? Eine Prüfung.
Ja, genau. Das gab es damals auf der Hotelfachschule in Heidelberg. Wir waren 6 Schüler. Da kann man mal sehen, wie begehrt das damals war oder wie elitär auch damals. Ja. Das war ein super elitärer Beruf eigentlich. Und der Beruf der Sommeliers hat sich ja doch auch sehr stark geändert, finde ich. Und diese Begeisterung aber, so seinen Geschmack zu definieren, zu verkosten, das wollte ich eben auch mal durch ein theoretisches Wissen noch fundamentieren. Und deswegen bin ich auf diese Schule gegangen. Es war eigentlich auch am Ende, damals stand für mich eigentlich, war noch nicht klar, bleibst du jetzt Koch oder wirst du Sommelier? Aber Sommelier wollte ich und dann gab es diese Möglichkeit mit dieser Schule. Und da fängt es eigentlich dann richtig an erst.
Ja, und hat dich das damals schon gestört, was du eben gesagt hast, dieses Elitäre, oder ist das so eher im Nachhinein, dass man so denkt, das war ganz schön elitär, was da gemacht wurde?
Ich finde, wir tun uns ja manchmal schwer mit Eliten, aber im Sport akzeptieren wir sie, in der Kunst, in der Literatur akzeptieren wir sie. Ich finde, auch im Wein kann man sie akzeptieren. Mich stören Klugscheißer.
Du hast dann eine Stelle angetreten als Chefsommelier hier in Hamburg im Hotel Louise Jakob, ne? Da habe ich dich, glaube ich, auch zum ersten Mal live erlebt. Schon vor einigen Jahren war das. Da hast du mal irgendwie eine Verkostung gemacht über Portugal, weiß ich noch.
Ja,
da, sein, ja. Ja. Was hast du da gemacht in dem Hotel?
Also das war für mich ich hatte auch schon auf Weingütern ja Praktikas gemacht und auch in Kalifornien hatte ich schon auf dem Weingut mitgearbeitet. Und jede freie Minute, die ich hatte, eben dem Thema Wein gewidmet. Mit dem Louise Jakob hat sich einfach echt, das war mein Glück, muss ich sagen. Ich habe eine tolle Unternehmerfamilie, die Familie Rahl. Die hatten mit dem Hotel viel vor. Die suchten einfach jemanden, der Bock drauf hatte. Die haben mich, ohne dass ich jetzt besonders große Referenzen hatte, gesehen, irgendwie familiär, fast ins Herz geschlossen, also auf ihm unglaublich freundlich mich aufgenommen und mir dann die Chance gegeben, nicht nur an meinem eigenen Laufbahn, sondern eben auch an diesem Hotel natürlich mitzuarbeiten, dass es ein bekannter Platz wurde in Deutschland, nicht nur für Wein, sondern vor allen Dingen für Kulinarik und Übernachtung. Und da war mein Teil eben der Wein. Und da haben sie mir echt freie Hand gelassen. Und das rechne ich ihnen ganz groß an. Wir haben nicht so stark Micromanaging hier gemacht, sondern wir haben Try and Error machen, oder habe ich machen dürfen. Und,
was heißt das beim Wein? Try and Error, was heißt das? Also in der Weinkarte jetzt?
Ja, so. Weinkarte, ausprobieren, Verkostung organisieren. Also später folgten dann ja so Events wie Big Bottle Party oder viele, viele Verkostungen. Und einfach the limit was the sky. Und die haben gesagt, sie dürfen alles machen. Herr Thoma, natürlich wollen wir auch Erfolg sehen. Der stellte sich Gott sei Dank ein. Und Glück natürlich auch, tolle Mitstreiter gehabt zu haben. Also einen tollen Hoteldirektor, Jost Deitmar, der den Laden ja wirklich extrem gut gemanagt hat und natürlich mit einem tollen Küchenchef zusammenzuarbeiten, Thomas Martin, der ja auch immer noch da ist.
1999, also vor genau 25 Jahren, hast du dann in London nach 5 Jahren Vorbereitungszeit die Prüfung zum Master-Sommelier abgelegt. Ein Titel, den weltweit nur ungefähr 300 Menschen tragen. Sehr elitär, könnte man auch sagen. Warum wolltest du das unbedingt haben? Also wenn man dich heute kennt, kann man sich das fast gar nicht mehr vorstellen, dass dir das so wichtig war, so einen Titel zu haben.
Es ging mir nicht, ja, vielleicht natürlich geht es auch immer am Ende einer Reise steht natürlich dann so ein Titel. Das Entscheidende war, ich wollte alles wissen. Ich liebe das Buch von Paolo Coelho, der Alchemist, in dem das ja auch sehr, sehr schön alles beschrieben ist. Und genau diese Reise wollte ich antreten, um vielleicht festzustellen, dass die Erde rund ist und keine Scheibe. Denn ich hatte vorher viele Menschen, die mir versucht haben zu erklären, dass die Weinwelt eine Scheibe ist. Ich nenne sie mal so Weinpharisäer, die dich versuchen immer einzugrenzen und die dir versuchen vorzuschreiben, wie du die Welt des Weines zu empfinden hast.
Sind das dann Macher, Winzer oder sind es Konsumenten, die Weinpharisäer?
Je nachdem. Kommen aus allen Bereichen.
Kommen aus allen Bereichen.
Also ich glaube, die Menschen, die mich am meisten fasziniert haben, waren auch die, die einfach totale Passion hatten für das, was sie tun. Und von daher finde ich, ist diese Vorbildung, ob jetzt einer Winzer oder Weinhändler oder Sommelier ist, total unbedeutend. Ich finde Menschen toll, die einen mitnehmen können, die einen mitreißen können.
Ja. Du bist dann kurz mal irgendwie abgebogen zur Metro 2007, hast du da eine Zeit lang gearbeitet, was hast du da gelernt?
Oh, das war auch eine sehr spannende Zeit. Das ist eine ganz andere Scheibe von diesem Geschäft. Das ist der absolute Kommerz natürlich, ja, oder von mir aus Konsum. Man muss aber sagen, dass die Metro ja ursprünglich in der Zeit, wo ich dann da war, wollten die ja schon viel ändern. Also mit anderen Worten, die wollten auch qualitativ hochwertige Weine verkaufen und. Das haben die sich davon versprochen mit meinem, ja, sozusagen mit meinem Eintritt. Ich bereue gar nichts. Das war sehr spannend, viel erlebt über die Mechanismen, wie unsere Branche im Großen funktioniert. Aber man muss dann auch rechtzeitig den Fuß vom Gas nehmen oder die Bremse dann treten, mhm, und sagen, nee Leute, bevor wir uns jetzt hier weiter schwer tun miteinander, mhm, dann gehe ich besser wieder. Und hingegangen war ich unter anderen Vorzeichen auch. Also es ist schon immer blöd, wenn man irgendwo einen Job anfängt, wo von den drei Leuten, die dich eingestellt haben, dann am Ende nur noch einer da ist.
Ja, schön. Mhm. Da fehlt dann so ein bisschen dann auch die Verbindung, die man sich da vielleicht von erhofft hat, ne? Oder der Push, den man da gemeinsam entfachen wollte, der wird dann nur so zu einem kleinen Wind vielleicht. Ne?
Genau, und da erreicht man dann vielleicht doch nicht das. Aber nochmal, also ich habe da no regrets, das war eine super spannende Zeit und das ist eben auch, wie ja weite Teile des Weingeschäfts funktionieren.
Und kurz danach war ja dann auch die Zeit für dich, dich selbstständig zu machen.
Ja, das war dann sozusagen die Konsequenz dessen. Also ich wollte ja schon raus aus dem Louis C. Jacob, denn nach 13 Jahren hatte ich das Gefühl, dass meine Zeit gekommen war. Und dieses Angebot von der Metro war eigentlich, kam willkommen, mhm, auch sozusagen mit dem, was man erreichen wollte, dass es dann nichts geworden ist. Tja, war eben so. Und dann komm ich eben dann zu dem, Hendrik, jetzt musst du aber mal überlegen, was du wirklich willst. Mhm. Und das war dann sozusagen die Konsequenz dessen. Alles, was ich vorher gelernt habe, habe ich dann nochmal da sozusagen reingeschmissen in die Waagschale. Und daraus ist dann eigentlich, ja, auch im Laufe der Zeit erst Wein am Limit entstanden.
Ja, aber was an diesem Punkt, wo du das dann entschieden hast, also ich mache mich jetzt davon frei, von dem, was vorher war, und ich will auch Weinleidenschaft irgendwie in Zukunft ganz anders vermitteln oder ganz, ganz neu vermitteln. War das was Intuitives bei dir oder gab's da einen Auslöser für?
Naja, also in einem Luxusrestaurant hat der Sommelier auch in gewisser Weise zu funktionieren. Mhm. Die Leute kommen dahin mit einer bestimmten Erwartung und die sollen sie auch erfüllt bekommen. Das heißt also, ich nehme den Beruf des Sommeliers nicht als Deutungshoheit wahr, sondern das ist eigentlich ein Serviceberuf. Wenn man dem Weinhandel oder auch dann damals aufkeimend ja erste Social-Media-Aktivitäten sieht, dann hat man das Gefühl, das muss noch mal ein bisschen anders laufen. Also hier muss ich wirklich mit dem, was ich gelernt habe, da muss ich auch wirklich zeigen, was ich jetzt gelernt habe. Also es war für mich sozusagen der Punkt, ich mag den Ausdruck eigentlich nicht so gern, muss ich mich nackig machen, ja? Aber mhm, ich musste auf jeden Fall mal jetzt zeigen, hey, wofür strittst du an? Und dann kommst du natürlich auch in so einen Loop mit 40. Da kannst du eigentlich ganz gut noch Dinge anfangen, weil du hast eine gute Kraft. Mhm. Du hast schon einen Teil des Weges hinter dich gebracht. Du hast noch einen Teil des Weges vor dir. Und genau da habe ich gedacht, das würde ich jetzt gerne machen, weil das, was dich immer schon gestört hat, das lässt du jetzt weg. Und jetzt machst du es so, vielleicht so, was deine ideale Welt ist. Mhm.
Ich habe es ganz am Anfang ja schon gesagt, seit 2012 setzt du ganz neue Akzente eben mit Wein am Limit. Also was war der Auslöser, diesen YouTube-Kanal zu eröffnen? Das ist ja in der Zeit schon noch was sehr, sehr Ungewöhnliches, ja, in der Weinbranche.
Wir waren sogar noch früher dran.
Ja.
Es gab die Zeit mit Havesco und Tivino hieß das. Das haben wir zwei Jahre gemacht. Das war inspiriert durch einen amerikanischen Blogger, beziehungsweise damals gab es das Wort Blogger noch gar nicht so sehr, Gary Vaynerchuk, der ist ja heute Social-Media-Ikone. Und ich hatte ihn interviewt in New York und war auf einmal selber ein Teil dieser Show. Und dadurch, dass ich auch vorher schon was mit Medien gemacht hatte, Fernsehen, geschrieben etc., also publizistisch tätig gewesen, habe ich gedacht, boah, das ist ja richtig geil. Das ist ja wirklich genau, es kommt dem ja noch näher, was du machen willst. Und damals, vielleicht war ich noch nicht entschlossen genug oder es war auch ein Zufall, weil ich jemanden aus der Geschäftsleitung von Havesco kannte. der dann gesagt hat, Hendrik, du wärst für uns die ideale Besetzung, wir wollen das auch schon machen. Die hatten das auch schon auf dem Schirm. Und wir waren einfach so weit vor unserer Zeit. Auf der anderen Seite, das war so geil, das hat auch so viel Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, wir haben, wenn ich heute sehe, was YouTuber oder Blogger machen, könnte ich sagen, das haben wir alles schon mal gemacht. Jetzt nicht so blässerwisserisch, sondern das ist eine Redundanzschleife. Aber die Möglichkeiten damals waren natürlich technisch noch lange nicht so gut wie heute. Es war damals alles noch ziemlich schwierig. Das Programmieren, überhaupt die Leute hatten das Internet noch gar nicht entdeckt für sich als Einkaufsplattform, sondern für die Leute war das fast noch rechtsfreier Raum. Gut, ist es für heute auch viele. Wobei die denken immer, dass sie damit durchkommen, aber jeder hat eine IP-Adresse, sage ich nur. Und da muss man wirklich, aber generell würde ich sagen, ist das Netz heute, hat eine andere Bedeutung. Es hat sich ganz anders entwickelt. Damals war es ja noch von dieser Blogosphäre sehr stark beeinflusst, wo eben viele, ja, sag ich mal so, Lords ihre eigenen Freunde pflegten.
Und da bist du dann reingestoßen mit deinem Kanal und nimm uns nochmal mit in diese ersten, in diese ersten Folgen auf. Was, wie habt ihr damit angefangen? Was habt ihr, echt einen Plan gemacht oder warst du ganz alleine damit? War das, wie war die Zeit damals?
Das ist aufregend und ein Plan, ja. Man hat allerdings auch versucht, immer spontan zu bleiben und natürlich trotzdem, wenn man mit so einer großen Organisation arbeitet, zum Beispiel, muss man natürlich schon Pläne haben. Da gibt es einen Einkauf, die Produkte müssen dahinter sein. Wir waren ein ganz kleines Team. Wir haben im Keller gedreht bei mir, im Weinkeller, im Swimmingpool.
Genau, Schwimmbad immer im Hintergrund.
Ja, genau.
Das leeres war, Schwimmbad natürlich.
Leeres Schwimmbad, das wurde immer voller im Laufe der Zeit.
Mit Weinflaschen voll, mit Weinkartons.
Ja, und aus dieser zweijährigen Zusammenarbeit, die dann abrupt endete, weil ich glaube, auch für so große Unternehmen ist es ganz schwierig, aus ihren klar definierten und sehr erfolgreichen Bahnen auszubrechen, hatte ich auch erkannt, das kostet zu viel Kraft. Das kostet die viel Kraft. Und mich und Am wir dann die Zusammenarbeit sehr fair und sehr angenehm oder in gutem Einvernehmen, würde man sagen, beendet.
Also Havesco und du.
Havesco, genau. Ja. Und daraus musste dann was Neues entstehen. Das war sozusagen die Fortführung von Tevino, nicht so stark mehr durch einen Einkauf oder durch andere Parameter reglementiert zu sein, sondern dann fing Wein am Limit an. Erst als Block, oder Vlog und dann später eben immer mehr zum Shop hin, weil ich mir gesagt habe, irgendwie muss es ein monetäres Ziel geben. Und ja, ich habe dann auch natürlich mich entsonnen. Ich hatte, deswegen ist dieser Wein auch so wichtig. Mhm. Sadi war in 2002, habe ich das oder damals mit meiner Ex-Frau den ersten Wein von ihm nach Deutschland importiert, den damals niemand haben wollte. Die meisten Flaschen haben wir selbst getrunken. Und wenn, waren es irgendwelche befreundeten Sommeliers, die gesagt haben, ich nehme das gerne mal auf die Karte.
Ja.
Und dann blieb das da für 100 Jahre sozusagen. Ja. Und wenn man mal Glück hat und noch einen 2,6er Palladius findet, Leute, kauft ihn. Ihr zahlt wesentlich weniger als für andere große Weine. Und der eben, und wir sind ja auch privat, haben wir viel gemacht. Ich war häufiger in Südafrika, aber auch, er war ja lange in Spanien. Und das hat mich auch inspiriert natürlich. Also Menschen zu haben, die sich mal in Neuland wagen. Und zwar nicht Neuland wie Neuland, wir müssen jetzt mal, sondern echt was machen.
Und dann habt ihr ja auch eben Interviews, Video-Interviews auf die Plattform gestellt. Vielleicht kannst du das einfach auch nochmal erklären, was Wein am Limit ist. Das ist ja eine Plattform, auf der man sich austauscht, auf der man Spaß haben kann, aber auf der man auch Weine kaufen kann.
Ja, wir sind heute ganz klar mit der Ausrichtung Shop. Wir sind ein Shop, der organischen Content gleichzeitig im Kielwasser laufen hat. Das heißt also, egal ob in unserem Magazin, wo man sich, da haben wir Autoren oder Partner, mit denen wir, die da teilweise zu Wort kommen, in Interviews mit unseren Winzern oder mit Freunden, die uns hier im Office besuchen, also sprich dann auf YouTube oder eben auf Instagram, Insta Live und. Also ganz wichtig ist immer die Nähe auch zum Kunden, Kunden mit einbinden. Ich finde, man sollte nicht so irgendwie in einer Kanzel leben. Es ist ganz wichtig, die Leute, die zusammen mit dem an diesem schönen Thema Wein arbeiten, den, mit denen man gut kann, die auch mit reinzuholen und denen auch eine Plattform zu geben.
Mhm. Jetzt aus dem Team meinst du auch? Oder,
ja, aus dem Team oder eben, wenn wir Autoren
von fragen. Autoren.
Und, aber in erster Linie wollen wir natürlich auch Wein verkaufen.
Klar.
Und wir importieren das meiste, was wir haben, sind wir sozusagen der exklusive, sofern man heute in Europa noch von Exklusivität sprechen kann, sind wir der exklusive Importeur. Also wir suchen diese Juwelen, begleiten sie wie in einem Musiklabel das Management und helfen ihnen dabei, bekannter zu werden. Und was natürlich auch für uns wieder gut ist, weil die Weine verkaufen sich natürlich besser. Jetzt erzielt es vielleicht auch bessere Preise und. Also so sind wir mittlerweile, dahin sind wir gewachsen, ne? Von 2012 an bis jetzt.
Was würdest du sagen, wie planvoll bist du vorgegangen beim Aufbau von Wein am Limit?
Am Anfang war es auch wieder Trial and Error. Mhm. Also sprich, wir haben viel versucht, ausprobiert.
Ja.
Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, und die Zeit tickt ja auch immer unterschwellig mit, und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, jetzt Hendrik, jetzt du musst es transparent machen und die Leute wollen wissen, was bist du? Bist du ein Händler? Mhm. Bist du ein Blogger? Mhm. Also, dass sich die Dinge auch nicht so vermischen. Und da war ganz klar dann die Entscheidung, nach einem Jahr, würde ich sagen, das noch klarer in Richtung Shop zu definieren. Am Anfang hatten wir sogar noch nicht mal Preise auf der Karte. Das heißt, man musste uns eine Anfrage schicken. Den Wein möchte ich haben, dann kriegt er ein Angebot.
Ja.
Bis wir irgendwann mal Post von einem Anwalt bekamen. Oh. Das dürft ihr nicht, das ist nicht erlaubt. Also wir hatten da gar kein schlechtes Ansinnen dahinter. Uns war selbst noch nicht ganz klar. Es war fast ein bisschen, als wenn wir zu scheu waren, diese Weine so zu featuren, wie sie es eigentlich verdienen.
Ja, klar, das ist ein Weg, auf dem Weg entscheidet sich das ja auch oft erst. Wollen wir da nochmal reinriechen in den Palladius?
Jetzt erinnert er mich sehr an Burgund. Ja, dieses Toastige.
Ein Toastige auch, ja, ja. Das ist jetzt mit der Wärme natürlich, kommen jetzt diese Röstaromen natürlich, volle Breitseite.
Und ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Auch wenn der Alkohol natürlich jetzt stärker wird durch die Wärme, der Wein wird noch frischer. Also zumindest für mich auf jeden Fall, der kriegt noch mehr linear diese Säure, die vermischt sich so schön mit dieser Cremigkeit, die der Aromen hat. Dadurch kriegt der Wein eine unglaubliche Jugendhaftigkeit. Also der ist ja jetzt immerhin, der geht ja bald auf die 20 zu.
Ja, darf schon, ist schon mehr als volljährig. Ja.
Wenn man mal überlegt, wie viel Prozent der Weine, Weißweine der Welt, überhaupt 15 oder 20 Jahre alt werden können, sind wir weit unter 1%.
Mhm.
Also das ist so oder so schon exceptional, dass das möglich ist.
Wie oft passiert was auf deinem Kanal? Also was ist da deine Richtschnur? Wie oft muss da was passieren?
Ja, also natürlich ist eine Community will bespielt werden. Es gibt ja die verschiedenen Outlets heutzutage von Facebook, Insta, über YouTube, über Newsletter, was immer noch ein sehr geiles Tool ist, finde ich.
Macht ja alles, ne? Also Newsletter, YouTube, TikTok?
Na, TikTok macht meine Tochter.
Okay.
Auch sehr erfolgreich sogar, lustigerweise. Aber
für euch jetzt oder selber? Macht selber, hat selber was. Okay.
Mir ist TikTok, das ist wieder nochmal ein neues Ding. Ich meine, man könnte ja auch sagen, wir könnten ja auch nochmal einen Podcast machen.
Ja, die Frage ist ja, ob eure Kunden bei TikTok sind, ne? Wenn ihr ein Weinladen seid. In ihren Shops
also, ich finde es total süß, was du sagst, weil das genau so ist bei ganz jungen Kunden, die uns ganz jung kennengelernt haben auf YouTube.
Mhm.
Das waren ja die ersten, die das so konsumiert haben oder auch auf Facebook. Ja. Facebook ist mittlerweile für die Älteren, dann ist Instagram. Aber ich habe immer wieder Leute, die gesagt, Hendrik, du begleitest mich schon 10 Jahre in meinem Leben oder noch länger, 15, manche sogar noch im Fernsehen geht sogar los,
das ist über 20 Jahre. Das haben wir jetzt gerade ausgespart, das ist am Beginn der 2000er ja auch eine ganz schön bekannte Fernsehnase war.
Aber das ist doch total interessant. Also das ist ein never ending story. Und wahrscheinlich müssten wir auf TikTok was machen.
Mhm.
Auf der anderen Seite, ich sträube mich, alles machen zu müssen. So dieses Prinzip eierlegende Wollmilchsau, weiß ich nicht.
Vielleicht musst du es ja auch gar nicht selber machen.
Das stimmt. Das ist vielleicht sowieso ist auch ein guter Punkt. Natürlich kommt jeder von uns auch mal an den Punkt in seinem Leben, wo er gerne vielleicht den Staffelstab weitergibt. Denjenigen oder diejenige würde ich gerne noch finden.
Ja, so meinte ich das gar nicht. Ich wollte dich jetzt nicht hier entmachten. Aber man kann ja sagen, auf TikTok habe ich einen jüngeren Präsenter oder so. Oder jemand, der einfach näher an der Zielgruppe dran ist.
Das stimmt.
Ne?
Naja, also geht
gar nicht. Und ist trotzdem bei Wein ein Limit.
Wobei, also ich finde das Wort entmachten, ich finde das gar nicht, ich finde, man muss da mal realistisch mit umgehen.
Natürlich.
Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man das sogar weitergibt. Also es gab viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben Ältere, die haben mir geholfen und ich würde heute auch gerne den Jüngeren, die jetzt nachrücken, ein guter Partner sein wollen.
Ich würde sehr gerne nochmal inhaltlich ein bisschen sprechen über diese Formate, die ihr da alle so macht. Also was ich ja großartig finde, ist ja der Altglas-Container-Check. Für die, die das noch nie gesehen haben, erklär mal, wie das funktioniert.
Ja, also ich glaube, jeder von uns kennt das Thema Lerngut zu Hause. Man geht zum Altglascontainer und es ist ja eh so ein bisschen entwürdigender Platz meistens. Nicht frei von Gerüchen und anderen Boshaftigkeiten, ob was die Menschen da so hinstellen, peilen, echt ist schlimm. Aber viel interessanter ist immer, wenn ich dann meine Flaschen da so reinschmeiße, dann frage ich mich, wer macht das wohl noch hier aus meiner Nachbarschaft? Mhm. Also ich lebe ja mit dem Thema Wein am Limit oder wir als Wein am Limit leben ja in einer sehr kleinen Blase, die vielleicht nicht ganz so klein ist, wie sie sich manchmal selbst darstellt, aber generell ist dieser Altglascontainer schon der Moment der Wahrheit. Man nimmt die Flasche nochmal in die Hand, ein letztes Mal und sagt Farewell. Mhm. Bei manchen sagt man, gut, dass sie tief da drin landet und bei manchen sagt man, ach shit, die stelle ich mir jetzt zu Hause auf die Küchenzeile oder irgendwo hin und gebe ihren besonderen Platz.
Ja.
Da wir aber Heavy Consumer sind, wird das bei uns dazu führen, dass wenn die Leute nach Hause kommen, sagen, hey Henrik, was ist mit euch los?
Ja. Oder du hast so eine Halle wie Roman Niewodniczanski von Volksen, der hat ja seine Prestige Burgunder und Bordeaux in seiner Degustationshalle so um sich herum geschart.
Früher. Die leeren.
Die leeren, natürlich, ja. Leergetrunkene und Magnums und so, sehr beeindruckend. Ja,
dann soll er sich vielleicht mal einen Altglascontainer besorgen.
Aber macht ihr denn da Check auch, was die anderen da reinschmeißen? Nee, ja, geht ja nicht, ist ja schon drin. Ne?
Ach, das ist ja auch jetzt, also man ist ja jetzt kein besserer Mensch, nur weil man, was man da reinschmeißt, jetzt nicht der übliche Primitive oder Grauburgunder ist. Auf der anderen Seite ist es schon mal interessant, wen man da so trifft.
Finde ich schon.
Was die Leute da so reinschmeißen. Ja. Man kommt ganz lustig auch ins Gespräch und wir haben das auf Instagram, vor allen Dingen während der Corona-Zeit, wo die Altglascontainer ja übergequillt sind.
Weil alle zu Hause konsumiert haben.
Genau.
Ja.
Interessanterweise ist ja auch, also wir leben ja in Zeiten von Fake News, wir haben alle immer gedacht, in Corona trinken die Leute mehr. Sie haben sogar weniger getrunken, wenn ich den Statistiken Glauben schenken darf. Sie haben es nur woanders getrunken, nämlich zu Hause.
Nicht mehr in der Gastro, ja. Ja, das ist, finde ich, ist ein super Format. Ihr macht auch sowas wie Wein am Limit A bis Z, wo er so Stichworte erklärt, ne, so Champagner, weiß nicht, du kannst die Beispiele besser sagen, ich habe es nicht so vor Augen.
Ja, das ist so ein bisschen auch natürlich Buzzwords und die Leute haben heute nicht viel Zeit in einer kurzen Zeit. Mal so, ich sag mal fast ein bisschen so im Bild-Zeitungs-Jargon. Ich habe ja mal für die Bild-Zeitung geschrieben, das war das Anspruchsvollste, was ich je machen musste, weil der Redakteur mich immer angerufen hat, hat gesagt, ich hatte sogar erste Seite damals. Ein Tipp von Henrik.
Wow,
Bild-Zeitung, erste Seite. Mit den Pin-Ups zusammen sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, war da noch irgendwas dabei?
Die gab es damals noch. However, und dann, nee, das ist noch zu lang. Ja. In drei Sätzen will ich das jetzt von dir hören. Ja. Du sagst natürlich, in drei Sätzen kann ich das nicht erklären.
Ja. Das war eigentlich eine Schule für TikTok und für Insta und absolut, für alles eigentlich, ne?
Ja.
Die Bild-Zeitung.
Wenn man's, das auf alle Fälle, ja.
Ja. Du hast 25.400 oder so Follower, habe ich gesehen. Wie lange hat das gedauert?
Für Facebook, ne?
Ja.
Oder für
Instagram? Nee, für Instagram.
Ich glaube, auf beiden haben wir so circa 25.000.
Kann sein, okay, ja.
Ja, solange es uns gibt eigentlich. Ja. Also Facebook habe ich ja noch mal eine private Seite. Da passen ja nur 5.000 drauf. Hm. Dann später, die würde ich sagen, die Seiten sind so 6-7 Jahre alt. Hm. Also ich kenne welche, die haben viel, viel mehr. Und das ist auch immer so ein bisschen natürlich, was einen umtreibt und wo man denkt, hey, ich muss noch mehr Follower haben, wie kriege ich mehr Follower? Ich möchte eigentlich nur die Follower haben, mit denen ich auch einen guten Austausch haben kann. Mhm. Mir ist nicht so sehr daran gelegen, jetzt einfach eine Seite aufzublasen, um sinnlose Dinge von mir zu geben. Also oder sinnlose Dinge zu posten. Also wir sind mit der Zahl super happy, weil viel wichtiger ist, der Austausch, der stattfindet und dass die Community funktioniert, das ist mir viel wichtiger. Wobei das auch bei jungen Bloggern auch mittlerweile auch schon verstanden ist. Ne? Mhm. Also sich nochmal 10.000 Leute aus Bangladesch sozusagen auf die Seite zu kaufen. Das ist ja, der ist ja ungefähr so, als wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, mir nochmal Haare einpflanzen zu lassen auf der Stirn.
Wie ist denn Austausch? Wie muss man sich das vorstellen? Wie meinst du das? Was macht ihr denn mit euren mit eurer Community?
Sehr unterschiedlich. Manche posten und sagen, hey, ich fand den Wein gut und dann einfach, oder ich fand ihn
Kommentare
nicht
gut. Sozusagen.
Kommentieren, also wahrnehmen. Mhm. Wir begreifen Wein am Limit wie einen Shop eigentlich, also wir sind ein Online-Shop, aber wir sind auch ein analoger Shop eigentlich.
Mhm. Wie eine Weinhandlung.
Wir sind eine Weinhandlung. Wir sind eine Weinhandlung vom 2024. Mhm. Mit anderen Worten, jeder Kunde, der bei uns drin ist und was wissen möchte, wird auch wahrgenommen. Mhm. Manche wollen gar nicht wahrgenommen werden. Manche wollen einfach nur was posten, schreiben einfach nur. Das ist so wie im normalen Geschäft auch. Mhm. Manche brauchen eine Beratung. Mhm. Ich hatte zum Beispiel gestern jemand, der macht jetzt eine Vertikale mit den Weinen von Egon Müller und fragte uns, was soll ich dabei berücksichtigen? Und wir vertreiben die Weine nicht, aber trotzdem kriegt er eine Antwort. Mhm. Weil das ist für mich ein Service, das ist dann so ein bisschen wie ein Serviceportal. Und ein Sommelier ist ein Serviceberuf und ich nehme die Anliegen meiner Kunden ernst. Wir können nicht alles beantworten. Nein. Wir hatten auch neulich eine Kundin, die hat irgendwie einen spanischen Wein getrunken, da sind ja fast die Haare ausgefallen. Und da würde ich einfach sagen, mal vielleicht überlegen, ob man woanders einkaufen soll oder
ein bisschen sagen, weniger vielleicht auch. Kann auch manchmal helfen.
Ich will damit sagen, so wir versuchen einfach den Dialog am Laufen zu halten und natürlich all das, was wir tun, das zeigen wir dort auch. Also wie zum Beispiel auch dieses Interview ja irgendwann mal auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite
landen kann. Ich finde beruhigend daran, dass du auch sagst, dass das Zeit dauert, Followerschaft aufzubauen. Also das ist ja auch bei Die letzte Flasche so. Meine Followerschaft wächst auch, aber die wächst langsam. Und das sagen einem ja auch immer alle, du musst Geduld haben und so. Manchmal hat man diese Geduld nicht. Insofern ist es ganz beruhigend, wenn man es von Leuten hört, die das schon viel länger machen, dass das halt auch dauert, ne?
Ja, ich glaube, man entscheidend ist nicht die Menge, es ist wirklich die Qualität. Und noch entscheidender ist, ist das Thema und das, was du erzählen willst, ist das auch genau das Richtige mit den Menschen, mit denen du wiederum sprichst.
Ja.
Mit anderen Worten, vielleicht hört das mal einer hier und kommt dann da rein und entdeckt dadurch, durch unser Gespräch, seine Leidenschaft fürs Thema Wein.
Absolut. Welches ist dein Weinnetzwerk, also von den sozialen Netzwerken, die es so gibt? Was würdest du sagen, wo passiert da am meisten?
Es ist wirklich auf Facebook und auf Insta fast gleich bei uns. Facebook ist einfach aufgrund der Historie, weil es das länger gibt, noch gewachsener. Das heißt, wir kennen uns teilweise schon 10 Jahre oder länger.
Kommen halt nicht mehr so viel neue dazu vielleicht, ne?
Über Facebook. Man wundert sich, aber die jungen Leute oder jüngere Semester, die bevorzugen eindeutig Instagram und wahrscheinlich jetzt die noch jüngeren auch TikTok.
Und wie guckst du auf Wein-Influencer? Gibt es welche, die du gut findest?
Ja, es ist ein ambivalentes Thema. Ich verstehe das, dass Influencer sind, glaube ich, zum Beispiel wichtig für große Firmen, die häufig auch ein Lack of Authenticity haben. Die brauchen einfach Leute, die ihre Marke sexier machen. Und von daher, glaube ich, können Influencer durchaus richtig gute Sachen machen. Auch vor allen Dingen Influencer, die es verstehen, dass das Thema über Content läuft und nicht nur einfach über, hey, ich habe hier jetzt den tollsten Wein für 3,99 oder so. Mhm. Das ist unglaubwürdig. Wirkt auf mich auf jeden Fall nicht besonders authentisch. Also da gibt es welche, die ich sehr, sehr gut finde. Zum Beispiel Lou, die kennen ja alle. Mhm. Die gefällt mir sehr, sehr gut, was sie macht. Wir arbeiten jetzt mit einem Influencer zusammen. Ich weiß gar nicht, ob er sich gerne selbst als Influencer bezeigt. Instagrammer passt viel besser. Das ist der Milton Sidney Curtis. Dem war ich jetzt in der Champagne und der soll das mal aus seiner Sicht mal seinen Leuten erzählen. Mhm. Und das finde ich schon super, auch was dabei rauskommt. Also, und der nimmt das Thema auch sehr ernst. Der spricht mit all seinen Leuten, die dort kommentieren und man merkt auch, der betreibt Brandbuilding und Communitybuilding. Mhm. Und wir sind so verblieben, er darf das machen, was er will. Er kann so schreiben, wie er will, aber natürlich sollte er in den Leitplanken von Wein am Limit bleiben, weil alles andere würde jetzt, finde ich, nicht so viel Sinn machen. Zumindest in der jetzigen Phase, vielleicht in der Zukunft, muss man mal sehen. Aber wir sind ein Handel eben, das darf man nicht vergessen.
Und der macht dann Beiträge für Insta?
Genau, oder? Der schreibt Beiträge oder für unser Magazin.
Fürs Magazin.
Und featuret die auf seinem Insta-Kanal. Und der hat eine sehr organische, auch gewachsene Community. Und so macht das zum Beispiel für mich mehr Spaß, als wenn ich jetzt irgendwie jemanden hätte nach dem Motto, hier sind so und so viel Euro, mach was draus.
Ja.
Sondern wir haben Spaß aneinander. Der hat ja auch mal als Kunde angefangen bei uns. Mhm. Und ich kenne aber auch manche Influencer, die das finde ich dann schon. Ja, aber sie haben halt alle ihre Community. Aber es ist für mich nicht interessant, aber vielleicht für deren Freunde wiederum interessant. Also jeder, der irgendwie das Thema Wein voranbringt, ist ja erstmal wichtig. Und man muss sich trotzdem dann am Ende die Leute aussuchen, die auch zu einem passen.
Absolut.
Und umgekehrt.
Es gibt ja den Kölner Buchantiquar Klaus Wilbrand, ich weiß nicht, ob du den kennst, der mit über 80 noch TikTok und Instagram bespielt. Also der hat sehr lange quasi im Verborgenen nur analog seine Buchhandlung betrieben und ist dann irgendwie entdeckt worden von jüngeren Leuten, die ihn wirklich jetzt auf diesen Kanälen featuren. Und da habe ich mich gefragt, willst du auf Social Media alt werden, 80 werden, über 80 werden?
Also erstmal finde ich das total super, dass jemand mit 80 noch so im Gespräch ist und vor allen Dingen, ja, ich glaube, da geht es ja jetzt nicht nur um reinen Kommerz, sondern dieser Mensch hat wahrscheinlich den jüngeren Teilnehmern, die ihn auch entdeckt haben, was zu sagen, anscheinend was mit Relevanz.
Über Literatur, natürlich.
Ja, das ist toll. Also das ist doch super.
Ja, finde ich auch.
Ich glaube, das ist doch besser, als in einem Altersheim irgendwo rumzusetzen und sozusagen seinem Ende langsam entgegenzudösen. Ja. Also sorry, wenn ich das so krass sage, das ist vielleicht auch nicht für alle Altersheime gängig, aber so gefühlt würde ich sagen, ist doch super, wenn man das, was man gesehen, erlebt hat, weiter einer jüngeren Generation mitteilen kann und die dann auch noch Gefallen daran finden, ist die höchste Auszeichnung, die man haben kann.
Ja, und ich finde, es zeigt eben, dass es da keine Altersgrenze gibt eigentlich. Also dass du das durchaus noch so, also das war auch gar nicht so provokativ gemeint, sondern einfach so mal in die Zukunft geschaut. Wie lange kann man das eigentlich noch machen und wird es irgendwann peinlich oder unglaubwürdig oder ist es einfach, wird es sich einfach entwickeln und merkt man es dann so, ne?
Also was ich gerne hätte für mich wäre dieser nächste Schritt.
Ja.
Also das schon mal zu sagen, hey, da kann jetzt jemand mal kommen, aber ihr habt mich an eurer Seite. Das wäre natürlich toll. Mhm. Das wünscht sich, glaube ich, jeder irgendwie, der älter wird und der sich auch da mit dieser Frage, mit dieser Sinnfrage des Lebens dann auch auseinandersetzt. Ja. Also von daher, das Einzige, was man nicht unterschätzen darf, ist das Tempo. Um da mitzuhalten, ich weiß nicht, wie das in 10, 20 Jahren aussieht, aber ich glaube, es wird noch schneller, es wird noch rasanter. Also mit anderen Worten geht es immer um die Relevanz. Und wenn man Relevanz hat, dann wird man auch gehört und gesehen.
Henrik, das war schon das Schlusswort. Vielen Dank dafür. Danke dir sehr für diese Einblicke in deine Arbeit als Oberwallinaut.
Danke dir, Clemens. Vielleicht konnte ich doch einen kleinen Wallinauten heute aus dem.
Ja, weil du hast ja gemerkt, ich bin ja Fanboy, auch von früher schon.
Danke, klasse.
Und werde es auch bleiben. Die Stunde ist echt wieder super schnell vergangen. Auch unter anderem, weil wir einen ganz tollen Wein probiert haben, eine letzte Flasche zusammen getrunken haben. Von der Sadie Family, den Palladius 2006, oder? Habe ich richtig?
Genau, Wine of South Africa.
Ja, ein Wein, der nach Mittelmeer schmeckt, aber vom Kap kommt, beziehungsweise aus dem Swartland.
Swartland.
Ja, toll. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Wir stoßen nochmal an, oder, Henrik?
Ja, vielen Dank, Clemens.
Vielen Dank.
Weiterhin viel, viel Erfolg.
Dankeschön, dir auch.